Danke für die schönen Lieder. Ich habe mich nicht nur an den Texten erfreut, sondern auch an die schönen Stimmen, die Sie vorgetragen haben. Anna, wir haben dich auch gehört und können uns sehr schnell an dich gewöhnen, glaube ich. Ja. Ganz am Anfang stellte Gott fest, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Der Mensch ist also für Gemeinschaft geschaffen. Ist geschaffen, um in der Beziehung zu leben. Und darüber möchte ich heute sprechen. Männer und Frauen in der Gemeinde. Männer und Frauen, die in der Beziehung, in einer Beziehung leben und so einander und auch miteinander dienen. Es gibt ja Themen, die in der Gemeinde nicht ohne starke Emotionen oder auch Vorbehalte angesprochen werden oder eben nicht angesprochen werden, vielleicht sogar gemieden werden. Lange Zeit war das Thema Sexualität. Es gibt andere Themen wie Geld oder Macht, wo auch immer gewisse Vorbehalte sind. Tragisch ist hier, ich möchte heute eben über die Sexualität in der Gemeinde sprechen, über das Mann- und Frausein in der Gemeinde. Tragisch ist, dass in der christlichen Geschichte die Sexualität vom geistlichen Leben abgetrennt wurde. Über Jahrhunderte. Spricht doch die Bibel aber mit ganz hoher Achtung von der menschlichen Sexualität, von dem Mann und Frau sein. Es ist sehr schwer, wieder das Gleichgewicht zu finden. Und immer wieder schlägt dann der Pendel zu weit nach der anderen Seite aus. Das war zu neutestamentlicher Zeit so. Das ist auch hier in unserer Zeit so gewesen, und es entstehen Strömungen, die zerstörerisch sind. Ja, das Gleichgewicht zu finden und zu erkennen, dass geistliches Leben in der Gemeinde und Sexualität einfach untrennbar, also Geschlechtlichkeit untrennbar zusammengehören. Wenn wir in der Apostelgeschichte schauen, die erste Predigt an Pfingsten, da beginnt das, ein Neues. Da heißt es, da zitiert Petrus aus dem Propheten Joel, und der sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 17, wenn die letzte Zeit anbricht, sagt Gott, dann gieße ich über alle Menschen meinen Geist aus. Und dann heißt es, Männer und Frauen in Israel werden dann zu Propheten. Junge Leute haben Visionen und die Alten prophetische Träume über alle, die mir dienen, oder Luther sagt da über Knechte und Mägde, über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, gieße ich zu jener Zeit meinen Geist und sie werden als Propheten reden. Männer und Frauen werden hier gleicherweise begabt und sie gehören also in den Dienst der Gemeinde dazu. Jesus sagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist ein Satz, den ich überall hier oben überstellen möchte. Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und hier ist etwas ganz Wesentliches verloren gegangen, das Jesus in sein Erlösungswerk mit einbezogen hat. Als erstes möchte ich grundsätzlich etwas sagen über das Mann- und Frausein. Der Mensch, die Krone der Schöpfung, hebt sich ganz deutlich ab in der Schöpfung, denn er wurde nach dem Bild Gottes geschaffen. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, heißt es da in 1. Mose Kapitel 1, Vers 27. Und er schuf Mann und Frau. Worin besteht nun die Ebenbildlichkeit Gottes im Menschen? So fremd uns das vielleicht vorkommt, unsere Sexualität, unser Mannsein und Frausein hängt mit der Erschaffung nach Gottes Ebenbild zusammen. Erst als Mann und Frau sind wir der vollkommene Mensch, so wie Gott ihn geschaffen hat, nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und dieses nach dem Ebenbild Gottes geschaffen meint also eine Beziehung, in einer Beziehung zu leben, in einem Verhältnis zu leben, so sagt es der große Theologe Karl Barth. Ich werde ihn noch mal zitieren nachher. Die Beziehung zwischen Mann und Frau ist der menschliche Ausdruck meiner Beziehung zu Gott, unserer Beziehung zu Gott auch als Gemeinde. Christus und die Gemeinde, da ist eine Beziehung, Braut-Bräutigam-Beziehung. Unsere Sexualität, unser Mannsein und Frausein ist nicht eine zufällige Vorkehrung Gottes, um den Fortbestand der Menschheit zu gewährleisten. Nein, sie ist Wesensmerkmal wahrer Menschlichkeit. Unsere Geschlechtlichkeit, unsere Sexualität, also unsere Fähigkeit zu lieben und geliebt zu werden, ist tief mit unserer Erschaffung nach dem Ebenbild Gottes verbunden. Und Gott rief ja Adam nicht nur durch ein bloßes Wort ins Dasein, sondern er formte ihn aus Erde und blies ihm sein Leben ein. Und Gott rief Eva auch nicht durch ein bloßes Wort ins Leben, wie die Tiere zum Beispiel und die anderen Geschöpfe. Er bildete sie auch nicht aus Staub und Odem, sondern er benutzte Adams Rippe, so quasi als Hefe in dem Teich, ja, um Eva zu machen, die Frau zu machen und um ihre Beziehung und ihre gegenseitige Abhängigkeit zu betonen. Und Adam erkennt Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch, sie gehört zu mir. Der nächste Vers spricht dann von der Stiftung der Ehe. Vom Verlassen und Anhangen ist die Rede, wenn man den Luthertext nimmt. Und hier kommt gleich am Anfang keine hierarchische Überlegenheit des Mannes zum Ausdruck. Und wir finden da auch keine unabhängige Selbstständigkeit der Frau in diesem Bild, was Gott uns hier zeichnet, sondern er spricht davon, dass sie aneinander hängen. Aneinander hängen. Eine Beziehung leben, eine Partnerschaft leben. Diese biblische Szene schließt mit den Worten, sie waren beide nackt und schämten sich nicht. Das idyllische Bild von Zweien, deren Sexualität vollständig in ihr Leben integriert war, ausgelebt wurde, vollkommen ausgelebt wurde. Sie schämten sich nicht, weil sie heil waren. Jesus sagt, ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Vor dem Sündenfall gab es eine Erotik, und zwar ohne Schamgefühle, das sehe ich in diesem Vers auch, ohne Schamgefühl. Sie schämten sich nicht. Mann und Frau fühlen sich zueinander hingezogen. Ihr Mannsein und Frausein, wie auch ihre leidenschaftliche Zuneigung, sind von Gott gemacht und so auch von ihm gewollt. Der Sündenfall hat nicht die Erotik geschaffen. Aber durch die Sünde kam die Gier und die Habgier. Und sie zerstörte die Beziehung. Zunächst die Beziehung zwischen Adam und Gott, aber auch die Beziehung zwischen Adam und Eva. Die Scham kam mit ins Leben und damit vieles mehr. Und im Fluch heißt es dann, er, dein Mann, soll dein Herr sein. Die Herrschaft des Mannes über die Frau ist nicht Teil der guten Schöpfung Gottes, sondern ein Ergebnis des Sündenfalls. Karl Barth formuliert das so: Die christliche Botschaft ist nun, dass wir aufgrund der Erlösung zu einem gewissen Grad fähig sind, am flammenden Schwert, das ja vor den Garten Eden gestellt wurde, am flammenden Schwert vorbei ins Paradies Gottes einzutreten und in geheilten erotischen Beziehungen zu leben. Die Erlösung durch Jesus Christus schafft da etwas Neues. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja. Die Sünde spielt uns natürlich immer wieder dazwischen, aber trotzdem bejahen wir in Christus unsere volle Sexualität, unser Mann und Frau sein, so wie Gott es gewollt hat. Gott hat uns so geschaffen und das Urteil war sehr gut. Es war sehr gut. Jesus will also auch diese gestörte Beziehung zwischen Mann und Frau wieder heilen. Er will aus der Hierarchie, er soll dein Herr sein, wieder eine Beziehung machen, eine Partnerschaft machen. Und so klingt das auch bei Paulus an, wenn er im Galaterbrief schreibt, in Kapitel 3, Vers 28 ist da der spezielle Vers, aber er beginnt damit, dass er sagt, ihr seid jetzt mündige Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben. Und weil ihr in engster Gemeinschaft mit Jesus Christus verbunden seid. Und Vers 28 ist darum auch nichts mehr. Es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder nicht Jude, im Sklavenstand oder frei, ob er Mann oder Frau ist. Durch eure Verbindung mit Christus seid ihr alle zu einem Menschen geworden. Die Vollkommenheit ist durch Jesus wiederhergestellt worden. Weil die Sünde aber da ist, glaube ich, hält Gott beides nebeneinander aufrecht. Die Hierarchie einerseits, um die Sünde zu beherrschen. Aber in Christus erleben wir auch Beziehung und Partnerschaft, Gemeinschaft in unserer Sexualität, in der Ehe und auch in der Gemeinde. In der Gemeinde kommt es immer wieder dazu, dass die Hierarchie überbetont wird. Das war in der Vergangenheit so und diese Aufbrüche sind immer wieder neu. Und wir beziehen uns da, glaube ich, besonders wieder auf Bibeltexte von Paulus. So zum Beispiel in 1. Timotheus 2, Vers 11 bis 15. Ich möchte das mal lesen. 1. Timotheus 2, 11 bis 15. Und da sagt, da sagt Paulus, die Frauen sollen still zuhören und das Gehörte in sich aufnehmen. Sie müssen sich völlig unterordnen. Ich lasse nicht zu, dass sie vor der Gemeinde sprechen oder sich über die Männer erheben. Sie sollen sich ruhig und still verhalten. Denn zuerst wurde Adam geschaffen, dann erst Eva. Es war auch nicht Adam, der vom Verführer getäuscht wurde. Die Frau ließ sich täuschen und übertrat das Gebot Gottes. Eine Frau soll Kinder zur Welt bringen, dann wird sie gerettet. Sie muss aber auch an Glauben und Liebe festhalten und in aller Besonnenheit ein Leben führen, wie es Gott gefällt. Ich hebe noch mal zwei Verse besonders hervor, Vers 12 und Vers 15. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche. Sie wird aber gerettet werden, dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt. Sonst nirgendwo in der Bibel lesen wir, dass Männer und Frauen gerettet werden durch Kinderzeugen und Kindergebären. Was ist das hier für eine Theologie? Da muss eine bestimmte Entwicklung in der Gesellschaft und in der Gemeinde stattgefunden haben, dass Paulus die Frauen von der Kanzel in den Kreissaal verbannt. Und genau das war es damals, so wie heute auch. Salomo stellte schon fest, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Eine feministische Bewegung, genau wie heute. Oder heute kann man fast schon von der Vergangenheit sprechen. Die Ehe und Familie und das Kinderkriegen als Hinderungsgrund in der Selbstverwirklichung gesehen hat. Mein Bauch gehört mir, diese Sprüche kennen wir, ich habe eine andere Lebensplanung. Ja, es war damals die aktuelle Bewegung, besonders auch hervorgerufen durch die neue Freiheit der Frauen in der Gemeinde, die Jesus ihnen gebracht hatte. Und Paulus macht hier klar, dass es in der Gemeinde nicht Hierarchie gibt. Da wird ein Geschlecht nicht von dem anderen beherrscht. Da dienen beide partnerschaftlich. Obwohl wir nach der Schöpfungsordnung schon erkennen, dass Gott in der Regel den Mann als Teamleiter gedacht hat. In der Regel, sagen wir mal. Ja, es gibt andere Ehen, es gibt andere Situationen in der Gemeinde. Und wir sehen auch, dass Jesus die Leitung der Gemeinde zunächst in die Hände von 12 Aposteln gelegt hat. Ja, da war keine Frau dabei. Ihnen hat er die Leitung der Gemeinde übertragen. In der Regel sind es Männer. Ja, und Kinder kriegen und Kinder zeugen und Kinder gebären ist Gottes guter Schöpfungsplan für Männer und Frauen. Es steht der Errettung nicht im Wege, sagt Paulus hier. Ja, wir werden auch gerettet werden, wenn wir Kinder in die Welt setzen. Ja, Jesus Christus hat uns gerettet, erlöst für die Beziehung, die Gemeinschaft in unserer Sexualität, in unserem Mannsein und Frausein, in der Ehe und in der Gemeinde. Ja, und das Zweite möchte ich nochmal besonders betonen, in der Gemeinde, Sexualität in der Gemeinde. Wir sind Männer und Frauen in der Gemeinde und wir werden nicht geschlechtslose Wesen, wenn wir vorne durch die Tür gehen oder eventuell hier aus dem Taufbecken heraussteigen, sondern als Männer und Frauen leben wir in der Beziehung hier in der Gemeinde. Wir reden miteinander, wir dienen nebeneinander, wir dienen miteinander, wir dienen einander, ja, durch unsere Andersartigkeit, so wie Gott uns geschaffen hat. Wir berühren einander. Früher, lange vor Corona, wir haben ja meistens einen Begrüßungsdienst hier in der Gemeinde, hatten wir manchmal, es wurde davon gesprochen, dass wir ein Bedrückungskomitee da vorne haben. Wir wurden mit menschlicher Wärme begrüßt, wenn wir reinkamen, nicht zwangsläufig, aber mit viel Gefühl und Respekt wurden wir so hier begrüßt. Ich glaube, diese Beziehung in der Gemeinde wird immer wichtiger, je mehr Menschen alleine in Einzelhaushalten leben. Die Beziehung zwischen Männern und Frauen, die Beziehung zwischen Männern untereinander, zwischen Frauen untereinander. Da ist oft längere Zeit niemand, der den Arm um meine Schulter legt, wenn ich alleine lebe. Längere Zeit niemand, der mich mal in den Arm nimmt und liebevoll an sich drückt. Hier ist, glaube ich, Gemeinde auch gefragt. Ja? In dieser sexuellen Beziehung in der Gemeinde sind die Fortpflanzungsorgane nicht beteiligt. Das ist klar. Ja? Der genitale Sex ist ja nur ein Teilbereich der ganzen Sexualität. Und diesen Teil hat Gott seinen bestimmten Platz in der Ehe zugewiesen. Eine Ehe zwischen Mann und Frau, bei denen auf der partnerschaftlichen Liebe die Bindung und die Intimität gleichmäßig gewachsen sind und bis zum öffentlichen Entschluss bis zur Hochzeit führen. Ja. Heute wächst bei manchen die Intimität sehr schnell, aber die Bindung kommt nicht nach. Man will die Bindung nicht eingehen. Ich würde das in vielen Fällen als Habgier bezeichnen, die sich auch hier und da zerstörerisch auswirkt. Aber Gott will, dass in der Liebe die Bindung und die Intimität gleichmäßig wachsen zu einer Beziehung, zur Ehe und in der Ehe weiter. Und hier in dieser festen Bindung ist auch der Platz für den genitalen Sex, für die Berührung, auch der Geschlechtsorgane und auch bis hin zum Geschlechtsverkehr. Da ist der Platz. In der Ehe erfüllt der Sex, an denen die Fortpflanzungsorgane beteiligt sind, einen wunderbaren Zweck, wobei die Fortpflanzung selbst eher ein Nebenprodukt ist, ja? Das wissen wir. Der Zweck ist die Beziehung, die Gemeinschaft, die Liebe von Mann und Frau, zwischen Mann und Frau. In der Gemeinde und in dem Hauskreis, in der Jugendgruppe hat die Beziehung zwischen Männern und Frauen natürlich eine andere Ebene. Und nicht immer und überall passt eine Berührung oder eine Umarmung. In der Ehe auch nicht immer und überall. Wir merken aber ganz gut, ob eine Berührung ein Geben oder ein Nehmen ist. Ob es menschliche Wärme oder Lust oder Gier ist. Der Sünde müssen wir wehren in der Gemeinde. Eine Frau kann nicht zulassen in der Gemeinde, dass sie von einem Mann lustvoll berührt wird. Und ein Mann kann nicht zulassen, dass er von einer Frau zur Seite gezogen und in ein intimes Gespräch verwickelt wird, wo die Lust eine Rolle spielt. Die Sünde, die Habgier, ist nun mal tief in uns verwurzelt. Aber Jesus rettet. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er will uns heil machen. Und dass wir in der Gemeinde in die heile Beziehung suchen. Das Ideal können wir nicht erreichen. Lust und Gier werden immer wieder stören. Aber aufgrund von Gnade und Vergebung müssen sie nicht zerstören. Und schon gar nicht sollte sie uns dahin führen, dass wir das Thema Sexualität aus der Gemeinde verbannen. Männer und Frauen brauchen die Beziehung auf all diesen Ebenen. Wir brauchen menschliche Wärme, wir brauchen Geborgenheit, wir brauchen herzliches Mitgefühl und entschlossenes Vorangehen. Wir brauchen Fantasie, wir brauchen praktische Lösungen, wir brauchen weibliche Intuition und wir brauchen männliche Logik und vieles mehr. Sexualität in der Gemeinde. Mann und Frau sein in der Gemeinde. Lass uns ein volles Ja sagen zu unserer Sexualität. Ein volles Ja sagen, indem wir partnerschaftlich in einer Beziehung, in einer partnerschaftlichen Beziehung miteinander leben und dienen auch hier. Ja? Miteinander dienen. In Jesus Christus. Jesus sagt, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die Sünde hat die Beziehungen zerstört. Die Christenheit hat über Jahrhunderte, Jahrtausende den Sex für unrein erklärt und vom geistlichen Leben getrennt. Aber Gott hat uns als geschlechtliche Wesen nach seinem Ebenbild geschaffen. Er sagt Ja zu uns. Gott hat ein volles Ja zu uns als Männer und Frauen in der Gemeinde durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.